Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Wolfgang Drechsler. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Gut. Gut, mir geht's deswegen gut, weil das neue Jahr hat gut angefangen. Ich habe jetzt schon manche Zeitersparnis, dadurch, dass ich nicht mehr Landtagsabgeordneter von Esslingen bin. Obwohl der Großteil meiner Zeit natürlich für Ehrenamt nach wie vor drauf geht.
Nach 30 Jahren haben Sie sich Ende Dezember aus dem Landtag verabschiedet. Da hieß es aus gesundheitlichen Gründen. Können Sie mehr dazu sagen?
Ja, nee, also gesundheitliche Gründe stand auch wo drin, aber ich fühle mich eigentlich topfit. Bin ja auch Präsident vom Schwäbischen Turnerbund, kann man ja auch was anderes gar nicht sagen.
Wie sieht Ihr Sportprogramm dann aus?
Ja, also da muss ich noch nacharbeiten, weil ich zurzeit überhaupt keine Zeit hatte, wöchentlich Sport zu machen. Ich war zwar immer beim Sport, meine Frau hat gesagt, gehst du zum Sport? Ich habe immer gesagt, ja, aber das sind ja meistens Sitzungen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel am Sonntag, den gesamten Sonntag beim Sport bin, nämlich bei der Turngala und bei Empfängen, die wir abhalten müssen. Das hat mit Sport nichts zu tun, aber ich organisiere dann wenigstens Sport.
Na gut, dass Sie im SWR die Treppen genommen haben,
ja,
dann ist das schon mal ein guter Ausgleich.
Ja, ich finde auch gut, die Treppenlaufen ist ganz gesund, muss man auch machen. Man muss sich sowieso viel bewegen und wie heißt das Rauchen, das Sitzen ist das neue Rauchen. Auch das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen.
Wie schwer ist Ihnen denn dennoch die Entscheidung gefallen, nach 30 Jahren aus dem Landtag zu gehen?
Sehr schwer. Ich habe auf Schwäbisch gesagt, gelitten wie ein Hund. Weil das ist natürlich schon eine Aufgabe, wenn man 30 Jahre das macht. Es war jetzt auch vordergründig nicht so sehr die Krankheit. Ich war vor einem Dreivierteljahr, einen Gehörsturz gehabt. Ich habe eine Lungenentzündung, eine Lungenembolie gehabt. Also das sind dann Sachen, wo man dann schon drüber nachdenkt, nach 30 Jahren, ob dann diese Hetze, diese Zeiteinteilungen noch richtig ist. Und da, ab dem Zeitpunkt, habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich nicht das Ehrenamt alles abgeben kann oder ob ich mein Mandat abgeben kann. Ehrenamt abgeben in den Ämtern, wo ich bin, ist schwierig. So viel stehen da auch nicht an. Und es muss auch der jeweilige Verband natürlich entscheiden, wen er will. Und deswegen habe ich mich dann vor den Sommerferien aufgemacht, mit meinem Zweitkandidaten, dem Nick Fink, zu sprechen, der sich spontan bereit erklärt hat, das dann zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt gehen wir da rein und organisieren eine gute Übergabe.
Sie sind jetzt erst seit Ende Dezember raus aus dem Landtag, noch nicht so wirklich lang. Aber können Sie schon sagen, hat sich der Alltag in irgendeiner Form verändert?
Bisher gerade nicht, außer dass ich die 3 Tage der SPD-Landtagsfraktion versäumt habe in Überlingen. Da musste ich nicht hin. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, 200 Jahre Synagoge, Bürgerinitiative, dann Sport vor allen Dingen, Sportorganisation. Da hat sich gerade nicht so viel verändert und bin immer noch Mitglied im Stadtrat und im Kreistag von Esslingen.
Und Sie haben immer gesagt, Sie gehen aus dem Landtag und wollen nicht vor Winfried Kretschmann gehen. Haben Sie ihn gefragt, ob er mitkommt?
Nein, das nicht. Aber ich habe ja in meiner Abschiedsrede gesagt, dass ich bedauere, dass ich den Herrn Kretschmann, den Winfried Kretschmann alleine lasse. Ich habe ja da gesagt, man kann ihn eigentlich nicht alleine lassen, weil ich 30 Jahre schon eine Menge mit ihm auch zu tun gehabt habe, auch in der Föderalismuskommission. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das hat mir schon leid getan. Und ich glaube, so wie ich ihn erlebt habe, jetzt bei der letzten Sitzung tut es ihm auch leid. Jetzt mal sehen, er wird ja auch kommen, wenn ich verabschiedet werde in Esslingen. Es war auf jeden Fall eine lange politische Freundschaft, muss man sagen, die da entstanden ist.
Laut Forsa-Umfrage vom 5. Januar käme die SPD bundesweit auf 15%, schlechteste Wert der BRD-Geschichte. Löst sich die Partei gerade auf?
Na, das nicht, aber die Partei hat auch entscheidende Fehler gemacht, dass solche Ergebnisse zustande kommen, denn die Entwicklung ist jetzt nicht neu, sage ich mal, sondern hat sich schon auch bei der letzten und vorletzten Landtagswahl zum Beispiel in Baden-Württemberg abgezeichnet. Wenn Sie in der Kernkompetenz soziale Gerechtigkeit immer weniger Zustimmung kriegen und in der letzten Landtagswahl zum Schluss nur noch 38% der Bürger in Baden-Württemberg sagen, das ist die SPD, sagt Ihnen jeder, Sie müssen in der Kernkompetenz bei über 50% Zustimmung in der Bevölkerung leben. Und das ist in Baden-Württemberg nicht mehr gemacht. Deswegen haben wir da was verloren. Und wenn Sie die Leute fragen, warum soll sie SPD wählen, ist Ihnen früher eingefallen, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherung, altersgerecht und so weiter. Das fällt Ihnen nicht mehr ein. Also haben wir da ein großes Problem und das machen wir seit Jahrzehnten schon. Und deswegen müssen wir da einsteigen, unsere Kernkompetenz zu stärken.
Und in dieser Situation sagt jetzt ein Vizekanzler Olaf Scholz, er glaubt, dass die SPD den nächsten Kanzler stellt. Kommt so eine Äußerung in der Bevölkerung nicht mit Realitätsverlust gleich?
Also auf jeden Fall wird es von der Bevölkerung nicht als ein positives Zeichen gesetzt. Das machen manchmal Spitzenpolitiker, die meinen, wenn sie sowas setzen, dann gibt es positive Zeichen von unten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Bevölkerung sehr kritisch die Situation zeigt. Interessant ist ja, dass 80% der SPD alles Gute wünschen und sagen, sie würden sie auch wieder wählen. Von daher gesehen gibt es ja Chancen, aber nicht mit solchen Sprüchen, sondern eher mit der Frage, was kann man tun? Da ist zum Beispiel die Grundsicherung, die eigenständige für Kinder jetzt etwas, finde ich, weil das ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft ist. Aber daran muss man arbeiten und die Leute müssen es glauben, dass wir das machen wollen. Das ist eine wichtige Voraussetzung.
Die Glaubwürdigkeit scheint aber ein ganz, ganz großes Problem zu sein. Wie kann die SPD daran wieder ansetzen?
Ja, indem sie halt auch Führungspersönlichkeiten haben, die diese Glaubwürdigkeit darstellen. Ich glaube, bei dem einen oder bei der anderen ist das auch abhanden gekommen. Das hat man daran gesehen, zum Beispiel der Herr Schulz hat damals im Wahlkampf gesagt, ich trete nie in ein Kabinett Merkel ein und plötzlich wollte er Außenminister werden. Das geht nicht, er ist dann zurückgetreten. Aber solche Sachen gehen einfach nicht. Und dass es dann oben in Berlin jemand gibt, der ihm sagt, du, das kannst du jetzt nicht machen, das macht mich eigentlich viel stutziger als der Fakt als solcher.
Ist das nicht ein allgemeines Verhalten, was man in der Politik immer wieder beobachten muss, dass die Menschen zu sehr an ihren Ämtern kleben? Ist das einfach ein Machtstreben, was dann vorhanden ist?
Ich glaube, jeder Politiker muss Machtstreben machen, das ist schon richtig. Auf der zweiten Seite, ich glaube, dass sie sich entfernen von dem, was sie in ihrem Wahlkreis möglicherweise erleben, von den Bürgern. Und je weiter man dann weg ist, je eher verliert man das dann. Und dass viele Spitzenpolitiker vielleicht auch nicht mehr so eng mit den Bürgern zusammenkommen. Wann denn? Wenn ich mir mal überlege, wie oft ich als Fraktionsvorsitzender dann direkten Kontakt habe, wenn man nicht drauf gedrängt hat, um in direkten Kontakt zu kommen, gibt es doch bei Spitzenpolitiker außer wohlorganisierten Veranstaltungen kein direktes Aufeinandertreffen mehr.
Ja, und bei Unternehmen ist es ja so, bei Fehlentscheidungen, dann steht auch mal ein Job auf dem Spiel. In der Politik ist das nicht so. Müsste auch da nicht angesetzt werden?
Also ich bin schon dafür, dass Verantwortung übernommen wird. Das bin ich auch bei Wahlniederlagen immer der Auffassung gewesen, dass man Verantwortung übernehmen muss. Und auch da muss man Verantwortung übernehmen. Nun hat die SPD in schneller Folge ihre Bundesvorsitzenden auch verschleißt. Deswegen muss man sich überlegen, wann man sowas macht. Aber es könnte ja auch Bundesvorsitzende geben, die eine Schneise für jemand anders schlagen, der dann Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin wird und nicht das immer selber in Anspruch nimmt. Und dann muss man auch dafür sorgen, dass man Menschen findet, die auch im Fernsehen die Themen der SPD rüberbringen und nicht einfach sagt, der macht es. Man muss auch im Fernsehen anders auftreten.
Ein Parlamentarier mit Ecken und Kanten. Was ist denn so eine typische Kante von Ihnen?
Ja, nun gut. Einmal auch Zwischenrufe zu machen, wenn ich der Meinung bin, dass der Redner da vorne nicht richtig argumentiert. Das Zweite, als Landtagsvizepräsident habe ich natürlich auch immer dafür versucht, die Menschen zur freien Rede zu animieren. Nicht nur Reden vorzulesen, sondern zu argumentieren. Das finde ich auch das Wichtigste im Parlament, das zu machen. Und da habe ich natürlich auch die eigenen Leute, auch die SPD-Leute zurechtgewiesen, wenn sie ihre Reden abgelesen haben. Das war für mich egal, wer das gemacht hat.
Fiel das dann auch unter Kante, als Sie am Rande einer Sendung der AfD-Abgeordneten Christina Baum den Handschlag verweigert hatten?
Das geht auch unter Kante. Und ich habe das ja auch erklärt. Ich habe auch mit ihr darüber diskutieren wollen. Sie wollte nicht gleich im Anschluss darüber zu reden. Ich finde, dass das, was die AfD macht, auch mit ihren Abgeordneten in der Gesellschaft, auch reingeholt werden muss in den Landtag. Man kann nicht im Landtag sich so verhalten und draußen anders. Und wenn jemand mir und der SPD vorwirft, wer für ein Einwanderungsgesetz ist, ist für den Genozid des deutschen Volkes verantwortlich, also für den Völkermord am deutschen Volk, dann muss ich derjenige nicht die Hand geben.
Aber wäre es dann nicht sinnvoller, dennoch zu argumentieren, weil das ja genau Ihre Rede ist, als mit einer Geste den Handschlag zu verweigern?
Gut, aber genau das. Ja, das kann schon sein, aber ich bin halt der Auffassung, Kante zeigen heißt auch sowas zu machen und mein Angebot war sofort, wir können auch darüber reden. Sie hat bisher nie mit mir darüber geredet, aber ein Handschlag hat ja auch was mit Respekt zu tun. Und ich finde, auch unter Politikern muss klar sein, dass solche Vorwürfe, die man in der Öffentlichkeit erhebt, dass man da auch Konsequenzen draus ziehen muss. Dieser Vorwurf ist nicht zurückgenommen worden. Sie hat im Übrigen den Vorwurf erhoben im NSU-Ausschuss, dass ich die Leute im Stile früherer Schauprozesse behandle, die Zeugen, auch die rechtsradikalen Zeugen. Das ist eine Unverschämtheit. Schauprozesse, wir wissen, wer die gemacht hat. Solche Vorwürfe nicht substanziert, auch nicht darüber diskutieren, da muss ich nicht eine Erbezeugen eines Handschlags machen.
Aber das scheint ja eine Entwicklung zu sein, die wir in vielen Bereichen erleben. Auch eine Polemik, die immer mehr aufkommt. Jetzt ist eine Streitkultur gerade auch im Parlament gefordert. Wie kann man wieder zu einer ordentlichen Streitkultur kommen?
Indem einfach die Abgeordneten, die Fraktionen, zum Beispiel im Landtag, es gibt ja auch die Entwicklung im Bundestag, aber im Landtag dafür sorgen, dass ihre Leute mehr sich mit den Argumenten der anderen Seite auseinandersetzen, als nur Reden zu halten, die vorbereitet sind. Das ist der entscheidende Punkt. Das kann man auch machen. In früheren Landtagssitzungen gab es das auch. Aber die Redner sind halt sicherer, wenn sie etwas vor sich haben. Sie halten sich streng an den Text, was überhaupt nicht zur Belebung des Parlaments und auch zur Auseinandersetzung führt, weil man teilweise auch aneinander vorbeiredet, man hält seine Rede, aber geht nicht auf die Argumente des anderen ein. Und das muss im Landtag sich ändern, deswegen war das auch mein dritter Wunsch.
Das klingt ja fast so, als bräuchten Sie eher einen Stuhlkreis als ein Parlament.
Ja, nein, ich glaube schon, dass die Fraktionen das können, sie merken es ja selber, aber sie müssen es machen.
Und wenn wir jetzt mal auf Sachthemen kommen, also Wohnungsbau ist beispielsweise ein Thema. Sie waren jetzt nicht bei der Klausur in Überlingen, aber das war ein Thema, was die SPD dort beschäftigt hat. Sie haben sich sicherlich auch mit beschäftigt. Und die SPD ist für die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft. Würde das das Problem lösen?
Alleine nicht, aber es ist halt so, das Land gibt ja nur Geld oder stellt manchmal Grundstücke zur Verfügung, wann die dann bebaut werden, wie das gemacht wird. Es gab ja früher mal eine Landesbaugesellschaft, selbstverständlich könnte das Land auch selber dann Wohnungen bauen, also schneller umsetzen, nicht darauf warten, dass über Geld zur Verfügung stellen die Kommune das macht. Also insofern ist das ein Ansatz, um das Land dazu zu kriegen, die Wohnungsnot mit zu lindern.
Sie waren jetzt 30 Jahre im Landtag, es wird den Politikern oft vorgeworfen, die sind von Wohnungsnot nicht betroffen, deswegen hat man dieses Thema auch verschlafen. Wie selbstkritisch sind Sie da bei diesem
Thema?
Bestimmt
teilweise. Wir wohnen auch als Politiker nicht mehr in den Vierteln, die mit Wohnungsnot zu kämpfen haben, weil wir in der Zwischenzeit in anderen Vierteln wohnen. Das ist so.
Jetzt muss dieses großartige Verkehrsprojekt realisiert werden. Wolfgang Drechsler, wissen Sie noch, in welchem Zusammenhang Sie diesen Satz gesagt haben?
Ja, wahrscheinlich, als ich Sprecher von Stuttgart 21 2009 wurde.
Ja, direkt nach dem Referendum über Stuttgart 21 am 27. November 2011. Und ich glaube, am nächsten Morgen gab es ein Interview im Deutschlandfunk Kultur, da haben Sie das dann gesagt. Und jetzt haben sich die Kosten fast verdoppelt, es gibt Verzögerungen und nicht wenige befürchten, das Ganze könnte enden wie der Berliner Flughafen. Haben Sie auch manchmal die Befürchtung?
Das glaube ich nicht, sondern was man natürlich sehen muss, ist, dass die Bahn bei einem solchen Projekt völlig überfordert ist, im Gegensatz zu anderen Bahnorganisationen wie der Schweiz oder Österreich, würde ich sagen. Die Bahn kann das nicht mehr handeln, das liegt aus verschiedenen Gründen dran. Die kann man im Einzelnen jetzt analysieren, aber es ist so. Das Zweite, es hat natürlich viele Verzögerungen gegeben, die Politik auch wollte. Die kann man der Bahn nicht anlasten, aber es gibt viele Verzögerungen, die man der Bahn anlasten kann. Und was jetzt noch dazu kommt, ist das massiv der Nahverkehr natürlich. Also das, was die Menschen morgens und abends brauchen, um zum Betrieb und vom Betrieb wegzukommen, wird jetzt benachteiligt und fallen aus. Und das ist das eigentliche Problem, wo die Leute sagen, das wollten wir eigentlich nicht. Und im Übrigen wollte das niemand, muss ich mal sagen, der dieses Bauprojekt auch unterstützt hat.
Ja, was sagen Sie den Menschen, die jetzt auf der Baustelle hocken und die auch Verzögerungen in Kauf nehmen müssen?
Ja, ich kann nur sagen, dass das eine Sache ist, die so nicht geplant war. Wir haben ja eine Volksabstimmung durchgeführt. Eben deswegen, weil es ein hoch umstrittenes Projekt war. Deswegen bin ich im Grunde genommen ja als Sprecher von Stuttgart 21 zurückgetreten. Die Mehrheit hat so entschieden und dann war klar, auch für die Regierung, jetzt muss das Projekt umgesetzt werden. Man kann aber, ich bin ja dann anschließend, nachdem ich vorher Sprecher war, raus aus dem Verkehrsausschuss und aus anderen Ausschüssen, die mit Stuttgart 21 zu tun hatte, weil ich einfach gesagt habe, da bin ich auch vorbelastet. Insofern bin ich jetzt nicht derjenige, der genauestens sagen kann, warum, welche Maßnahme Stuttgart 21 verantwortlich ist. Es gibt aber auch Maßnahmen, wo Stuttgart 21 nicht verantwortlich ist, wo die Bahn insgesamt verantwortlich ist, die jetzt auf Stuttgart 21 geschoben werden.
Es waren damals 58,9%, die für den Beibehalt der Landesfinanzierung gestimmt hatten. Ja. Was spüren Sie denn heute von der Bevölkerung, wenn es um Stuttgart 21 geht?
Ja, das mit dem Spüren ist, wenn Sie mit jemandem reden, der eine halbe Stunde auf seinen S-Bahn-Verkehr wartet, der sagt, ich habe damals zugestimmt, das würde ich heute nicht mehr machen. Das gibt's auch. Es gibt aber andere, die sagen, nach wie vor das Projekt große Vorteile, selbst wenn wir jetzt darunter leiden. Also das ist jetzt eine Frage, die müssten Sie nur mit einer Umfrage klären können. Aber es gibt da Menschen, die sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich damals nicht zugestimmt.
Wie ist Ihre persönliche Meinung? Hat die sich auch nochmal geändert?
Nee, zum Gesamtprojekt nicht. Aber nach diesem Projektablauf müsste man bei einem neuen Großprojekt dies ganz anders organisieren. Ja, da sind schwere Fehler gemacht worden. Vor allen Dingen brauchen wir dann einen Projektpartner, der an einem Strang zieht und der nicht innerhalb von seinen unterschiedlichen AGs, die er hat, dann auch noch gegeneinander arbeitet. Also das sind alles Dinge, die darf man eigentlich an einer Großbaustelle nicht machen.
Haben Sie da Einblicke? Ist da noch irgendetwas zu retten? Weil Sie gesagt haben, die Bahn ist auch überfordert. Wenn man guckt nach Österreich, in die Schweiz, gibt es andere Bereiche. Kann man sich noch irgendwo etwas abgucken?
Ich glaube, ja, abgucken kann man sich immer was. Ich glaube aber, eingreifen kann man sehr schwierig. Deswegen für die Landesregierung auch auch nicht eingreifen, weil sie sagen, das ist ein Bahnprojekt, das ist ein Bundesprojekt, der muss sich drum kümmern, da hat sie ja recht. Und ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwann und irgendwie noch eingreifen kann.
Dann gibt es jetzt auch die Befürchtungen, die Anbindung an den Flughafen. Da gibt es die Schutzgemeinschaft Filder, die fürchtet ein Verkehrschaos, wenn auch Filderstadt vom S-Bahn-Verkehr abgehängt werden muss und sagt, naja, wir kennen das ja bei Baustellen. Aus einem Jahr können dann auch schnell 2 Jahre werden. Ist so etwas noch zu beschleunigen, dass man wenigstens da im Takt bleibt?
Ja, ich glaube, dass man insgesamt beschleunigen könnte, wenn die gesamten Genehmigungsverfahren, wenn die Bahn das geschlossener und gesamtpolitischer sehen würde. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, nicht jedes Detailstück. Aber das ist eine Maßnahme gewesen, die fatal war. Und insofern glaube ich, dass jetzt die Bahn, ich rede nicht mit der Bahn, ich rede jetzt auch nicht mit der Landesregierung mehr, aber dass man da gemeinsam an einem Strick zieht und sagt, jetzt werden die rechtlichen Dinge noch erledigt, dass man möglichst im Gesamtzusammenhang all das, was man machen will, noch umsetzt, das ist meiner Meinung nach wie vor noch möglich.
Im Dezember wurde auch das Ergebnis des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses bekannt gegeben. Sie haben dann anschließend gesagt, das Ende des NSU ein neuer Anfang bezogen auf rechte Gewalt. Inwiefern ist das zu interpretieren?
Ja, na gut, wir sehen ja, dass es verschiedene Gruppen gibt, vor allem im Osten unseres Landes, die ähnlich strukturiert sind, die schon wegen Terrorismus verurteilt worden sind. Und zum Schluss jetzt in Chemnitz, die Chemnitzer Revolutionäre mit 7 oder 9 Leuten, die ja sogar in ihren Chats dann gesagt haben, da war der NSU nur eine Kindergarten-Vorschulgruppe, was wir vorhaben. Die sind jetzt verhaftet worden. Das heißt, das, was ich gedacht habe, es ist Ende, ist eigentlich erst der Anfang. Wir haben jetzt Gruppen, die teilweise genauso radikal sind wie die NSU.
Auf Baden-Württemberg kann man das, glaube ich, nicht beziehen. Gab es 2017, ich glaube, Sie haben 45 Gewaltdelikte mit rechter Gewalt genannt. Also Baden-Württemberg liegt also demnach unter Bundesdurchschnitt?
Ja, das kann man sagen. Wobei ich halt sagen muss, jede Gewalttat ist in dem Fall zu viel. Und insofern ist die Struktur, dass das jetzt eben in anderen Bundesländern verstärkt läuft, muss man immer so sehen, dass es dort halt andere Voraussetzungen teilweise gibt zur Bildung solcher Gruppierungen. Bei uns ist es noch etwas anders zu sehen. Und von daher gesehen muss man sagen, der NSU war halt auch 30 Male allein in Nordwürttemberg tätig, ohne dass die Gruppe jetzt aus Baden-Württemberg war.
Wenn wir jetzt noch mal konkret auf den Fall schauen, Uwe Mundlos hatte sich 2011 nach dem ersten Mord in Ludwigsburg aufgehalten. Welche Fehler wurden seitens der Polizei gemacht?
Also hier ist ein ganz zentraler Fehler passiert, denn man hat bei der Durchsuchung der Garage von Mundlos eine Liste mit ungefähr 100 Personen festgestellt, die Garagenliste, wie die heißt. Die hat die Thüringer Polizei nicht verschickt an die Landeskriminalämter, wo die Menschen herstammen. Da waren 5 Anschriften aus Ludwigsburg dabei. Hätten man die beim Landeskriminalamt Stuttgart gehabt und nachdem Mundlos und die 2 anderen ja per Haftbefehl gesucht wurden, hätte man die 2001 sogar schon nach dem ersten Mord noch in Ludwigsburg festnehmen können.
Welche Konsequenzen zieht denn die Polizei aus dem Untersuchungsausschüssen jetzt? Also auch bei der Polizei wurden ja auch sehr viele Fehler festgestellt.
Also in Baden-Württemberg hat es zum Beispiel nach dem ersten Untersuchungsausschuss mehrere Disziplinarstrafen gegeben und Verfahren gegeben, weil wir der Auffassung waren, da ist einiges falsch gelaufen. Etwas, was man nicht reparieren kann, ist, dass natürlich die beiden Polizeibeamten, die im Kuckucksklan waren 2001, dass die mit einer Rüge und Ermahnung davon gekommen sind. Damit ist das Verfahren abgeschlossen. Das kann nicht erneut aufgegriffen werden. Der Untersuchungsausschuss war, der erste war der Auffassung, beide hätten eigentlich entlassen werden müssen. Wer als uniformierter Polizist beim Kuckucksklan ist und sich dort auch einträgt, der hat in Baden-Württembergischen Polizeidienst nichts zu suchen.
Wie groß ist das staatliche Versagen, wenn wir darauf gucken?
Ja, das staatliche Versagen nach unserer Meinung ist so, dass dort im Grunde nur 10 brutale Morde, 9 an Mitmenschen, die Migrationshintergrund haben, und einen unserer Polizeibeamtin, Michelle Kiesewetter, ermordet wurden. Und der Staat, die Polizei ist nicht draufgekommen, dass das von der rechten Seite kam. Das ist ein schwerer Fehler, weil die nie einbezogen wurden, auch bei Fallanalysen nicht. Und das haben wir auch festgestellt, dass es ein schwerer Fehler war, nicht auf die rechte Seite zu schauen, obwohl schon Polizisten in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, von der rechten Seite umgebracht wurden. Man hätte das in die Fallanalyse aufnehmen müssen.
Weil auch die Polizei ein Problem mit rechts hat?
Es wird behauptet, dass in anderen Bundesländern das sei. Wir können das nicht so feststellen für die baden-württembergische Polizei.
Die abstrakte Gefährdung durch islamistisch motivierte Terroranschläge ist auch immer wieder ein Thema. Wolfgang Drexler, 30 Jahre im Landtag. Das hat Sie natürlich auch regelmäßig beschäftigt. Die Kriminalstatistik und die Zahl der sogenannten Gefährder in Baden-Württemberg hat sich seit dem Jahr 2013 mehr als verzehnfacht. Das sagt die Kriminalstatistik aus dem Jahr 2017. Wie viel Sorge bereitet Ihnen das?
Ja, das bereitet mir natürlich sehr große Sorge, weil das ist so wie auf dem rechtsradikalen Bereich, man viele gar nicht kennt. Wenn man Gefährder hat, dann weiß man wenigstens, dass sie da sind. Aber die Frage der Überwachung der Gefährder ist ein Riesenproblem. Und insofern wäre es am besten, man könnte die Gefährder außer Landes schaffen. Das geht aber nicht, weil sie eigentlich von den Empfängerländern nicht entgegengenommen wird. Das ist unser Problem.
Ich glaube, 6 Gefährder hat man 2017 abschieben können.
Nur, ja, genau. Mehr gibt es nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Bindet im Übrigen unglaublich viel Polizeikräfte. So jemand so zu überprüfen, zu beschatten, dass der dann möglicherweise nichts anrichtet oder dass man weiß, was er vorhat. Also von daher gesehen ist das ein fast unlösbares Problem. Man kann nur dafür sorgen, dass möglichst schnell diejenigen, die möglich sind, abgeschoben werden und die anderen so überprüft werden und überwacht werden, dass sie nichts anrichten können.
Gucken wir mal auf Freiburg. Wir müssen nicht immer bei Stuttgart bleiben. Freiburg weist seit 2011 die höchste Kriminalitätsrate im Südwesten auf. Besonders die Zahl der Sexualdelikte ist dort gestiegen. Wie kriegt die Politik die Probleme da in den Griff?
Ja, nun einerseits durch massive Aufklärung. Zweitens deutlich zu machen, dass jeder, der zu uns kommt, unsere Gesetze zu respektieren hat. Auch da ist die Frage der Integration und wie man integriert notwendig. Und dann gibt's immer noch welche Leute, die mit all dem nicht zu fangen sind, sondern nur dadurch noch festzustellen sind, dass man viel Sicherheit bietet. Und deswegen gibt's ja jetzt auch diese kommunale Sicherheitsstrategie vom neuen Oberbürgermeister zusammen mit dem Land. Ich erhoffe mir dafür, dass die Leute sich sicherer fühlen, dass auch mehr Solidarität untereinander entsteht und dass Leute nicht einfach angegangen werden können, wenn andere noch dabei sind, sondern dass es da Solidarität gibt, dass man das gemeinsam auch abwehrt.
Ja, Martin Horn, haben Sie gerade erwähnt, ist nächste Woche zu Gast in SWR1 Leute. Da wird es sicherlich auch dann um die Gruppenvergewaltigung in Freiburg gehen. Da gibt es Meldungen, dass die mutmaßlichen Täter vorher auch straffällig geworden sind. Ja. Also das vorher Abschieben scheint man aber nicht in den Griff zu bekommen. Ist es wirklich die Polizei, die fehlt? Wo muss man noch ansetzen?
Nee, also die Abschiebungsfrage ist eine Frage, die Außenpolitik von Deutschland im Grunde genommen regeln muss. Und man muss das auch nicht als vereinzelt sehen, sondern da muss die Bundesrepublik Deutschland alles das tun, was möglich ist. Von Hilfen anbieten, bis zur Entwicklungshilfe, bis zur Unterstützung der Länder, die zurückzunehmen haben eigentlich, weil sie ihre Staatsbürger sind. Das kann man nur über die Außenpolitik. Da kann die Landesinnenpolitik relativ wenig machen. Das war schon in unserer Zeit so mit unserem Innenminister. Wir müssen dafür sorgen, dass die Außenpolitik alles tut, damit man das schafft und das dann integriert zusammen mit den Ländern.
Haben Sie persönlich Sorge vor Selbstjustiz? Wenn die Politik zu langsam ist, was sie ja in vielen Fällen einfach auch gar nicht anders
sein kann. Ja, wir haben das ja in den 90er Jahren gesehen mit Angriffen auf die Flüchtlingsheime. Wir sehen es jetzt wieder mit vielen Angriffen, die nach wie vor noch stattfinden auf Flüchtlingsheime, weil die Leute so eine Wut auf Ausländer haben, weil sie meinen, da wird was weggenommen, die werden bevorzugt, all das. Das ist schon ein Teil von Selbstjustiz, die da gesteht. Und wir müssen aufpassen, dass das Gewaltmonopol beim Staat bleibt, dass niemand Selbstjustiz machen kann, weder auf der linksradikalen noch auf der rechtsradikalen noch auf der islamistischen Seite. Und das muss wieder durchgesetzt werden. Und dafür müssen auch alle Parteien aktiv eintreten für dieses Gewaltmonopol des Staates.
Ja, und dann wird auch immer wieder die große Frage nach der Mitte, nach der schweigenden Mitte gestellt. Wie bekommt man die Mitte wieder zum Wort?
Ja, das ist ja ein großes Problem der vielen antisemitistischen Straftaten, die wir haben. Wir haben ja eine Zunahme in ganz Deutschland, glaube ich, fast 1500 antisemitische Straftaten im Jahr. Das sind 4 pro Tag. Das ist eine Menge für ein Land mit der Geschichte, die wir haben. Muss man immer wieder sagen, ich hätte mir das nie vorstellen können. Und auch da geht es um Solidarität und auch da geht es nicht um bestimmte Gruppensolidarität, sondern das ist die Mitte in diesem Land. Also alle sagen, die jüdische Gemeinde gehört zu uns. Wir lassen nicht zu, dass Leute ausgegrenzt werden. Die Leute, die zu uns kommen, egal welche Farbe sie sind, müssen ohne Angst bei uns leben können. Wir auch. Aber wenn man dafür eintritt, muss man etwas tun. Man muss das demonstrativ deutlich machen. Man muss vorher die Leute in die Mitte nehmen, damit niemand an sie rankommt. All das muss man machen.
Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Rat in Esslingen. Vielleicht kann man mit einem Beispiel einfach mal anschauen, wie die Kommunalpolitik passiert. Der Gemeinderat hat nämlich mehrheitlich für einen Neubau der Stadtbibliothek sich entschieden. Und Sie sind jetzt mit einer Bürgerinitiative dagegen. Erläutern Sie uns mal, wie das Ganze gerade läuft.
Also wir sind dafür, dass die Stadtbücherei im bisherigen Pfleghof weiterhin untergebracht wird. Da ist ein Haus dazu gekauft worden. Man kann es fast auf die Größenordnung eines Neubaus bringen. Und wir sind der Auffassung, dass dieses Flair dieses Gebäudes, dass diese Altstadt in Esslingen, dass wir der Stadt eigentlich die Herausforderung annehmen müssten, da was Neues zu schaffen. Also vorsichtig zu reformieren, vorsichtig neu zu bauen, um das Alte zu erhalten. Das ist eigentlich Aufgabe der Stadt Esslingen bei so einem Gebäudesubstanz, wie wir haben. Und das wollen wir. Fürs gleiche Geld, im Übrigen wie der Neubau.
Jetzt gibt's natürlich Argumente von der Stadtverwaltung. Ums Geld geht's natürlich immer. Die sagt, der Neubau sei einfach billiger, schneller zu bauen. Der Bau könne kreativer gestaltet werden. Er liege auch verkehrsgünstiger am Altstadtparkhaus. Und es gebe weniger Ärger mit dem Denkmalamt. Sind das alles keine Argumente?
Ja, das sind Einschätzungen. Da ist noch nichts sicher. Muss man ja auch sagen. Und das beim Geld muss ich einfach gleich etwas zurückweisen. Man hat nämlich bei der gesamten Berechnung nicht den Kauf des neuen Grundstückes mit eingerechnet. Zum Beispiel schätzungsweise ca. 2 Millionen, die nicht eingerechnet wurden. Oder man hat auch nicht damit eingerechnet, wenn man aus dem Pfleghof rausgeht, muss man ihn wieder herrichten. Da sind Beträge von über 10 Millionen im Betrag. Wenn man das alles dazu nehmen würde, wird der Neubau erheblich teurer. Dass es einfacher ist, einen Neubau zu bauen, wobei man da auch noch ein erhaltenswertes Gebäude abreißen muss, was ich auch für falsch halte, wenn man das in Esslingen macht. Aber dass es leichter ist, ist klar. Aber wir sind ja in unserer Stadt nicht dafür da, als alte Reichsstadt mit über 800 Denkmalen leichter etwas zu machen, sondern das Erbe anzunehmen und sinnvoll auszubauen.
Um am alten Standort zu bleiben, bräuchte es dann natürlich aber auch eine Zwischenlösung. Ja. Haben Sie da sich Gedanken gemacht?
Da gibt's die Zwischenlösung wird ja jetzt ja ganz groß aufgebaut. Die hat früher gar keine Rolle gespielt. Das ist ja auch interessant. Aber dass man Zwischenlösungen mit Bauabschnitten regeln kann, wie es andere Bibliotheken gemacht hat, dass man Zwischenlösungen auch machen kann, indem man zum Beispiel im Hafenmarkt auch eine Containerlösung bauen kann für bestimmte Zeiten. Das ist alles möglich, ja. Aber eine Stadt mit dem historischen Erbe, wenn die immer dran denkt, alles neu zu bauen, dann kriegen wir ja keine Fortentwicklung unserer alten Bausubstanz. Und das Schöne wäre ja eigentlich, wenn man nach Esslingen kommt, nicht bloß wegen dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, sondern man sagt, ich guck diese neue, tolle, im alten Substanz stehende neue Bibliothek an.
Und wenn Sie uns jetzt mal erläutern, die Arbeit eines Kommunalpolitikers an einem solchen Projekt, wie viel Zeit stecken Sie in sowas rein?
Also es ist unglaublich viel Zeit. Zweitens ist es auch schwieriger. Eine Bürgerinitiative ist was anderes wie eine Partei, muss ich mal sagen. Ich lerne da auch mehr. Man muss auch immer sehr viel in der Strategie Kompromisse schließen. Man kann es auch nicht alleine entscheiden, das ist auch richtig so. Man muss die Menschen mitnehmen.
Das gibt's in der Politik nicht?
Ja, gibt's auch in der Politik, aber es ist natürlich so, ich weiß ja nie, wer bei Vollversammlungen kommt. Da kommen manchmal mehr und andere kommen.
Also die Parteizugehörigkeit, die regelt das?
Das ist eher geregelt, dazu geht's da. Also von daher gesehen ist es interessant und spannend und auch unglaublich motivierend, weil da kommen Ideen rein, die sind unglaublich, die man dann auch umsetzen kann, weil viele Leute mitdenken. Und es kommen auch Ideen rein, die man vielleicht in der Partei gar nicht hätte, was man machen kann. Das ist schön. Auf der anderen Seite ist sie natürlich nicht unbedingt immer so schlagkräftig wie eine Parteiorganisation, muss man sagen. Aber es ist spannend, es macht mir immer viel Spaß, aber es kostet, ich muss schon sagen, unglaublich viel Zeit.
Sie versuchen natürlich als Politiker auch andere Menschen ins Boot zu holen. Ist das schwieriger geworden im Verlauf der vergangenen Jahre?
Sie meinen ins Boot zu holen jetzt bei Ihrer Bürgerinitiative oder bei der Partei?
Ja, Sie versuchen das wahrscheinlich überall.
Ja, also ich versuche es auch überall. Zum Beispiel bei Kommunalwahllisten versuche ich das, Menschen anzusprechen, dass sie von außen neue in den Rat kommen, dass man also da auch eine andere Durchmischung von Neu- und Bisherigen hinkriegt. Das ist schwieriger geworden, das ist überhaupt keine Frage. Die Distanz zu ist ja bei Kirchen, bei Gewerkschaften, aber bei Parteien so, die ist sehr viel größer geworden. Und es ist sehr viel mühsamer, Leute in eine Partei für ein solches Amt zu bekommen.
Sie haben die Karriere bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart für eine politische Karriere geopfert. Nach 30 Jahren im Landtag, können Sie sagen, war es das wert?
Also ich bin von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Lachen und einem Weinen im Auge gegangen, wie man so schön sagt. Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt, auch in den Plädoyers vom Gericht. Also das war sehr gut, aber es war halt was anderes. Obwohl ich meine Fähigkeiten, die ich benötigte bei der Staatsanwaltschaft, durchaus auch in meinem Landtagsmandat mit anwenden konnte. Von daher gesagt, war das ganz gut.
Ja, Sie hatten Rechtspfleger vorab auch noch gelernt auch noch. Und genau. Haben sich dann zum Amtsanwalt fortbilden lassen. Sie sind außerdem Präsident des Schwäbischen Turnerbundes.
Ja.
In welcher Turnübung haben Sie denn früher geglänzt?
Oh, Turnübung ist bei mir nicht so einfach zu erklären. Ich war in den 60er Jahren ja in der Schule und wir hatten da richtig Turnunterricht noch und ich hing dann danach auch wie alle anderen an dem Reck und habe mich da hoch bemüht. Mein Turnlehrer war der Herr Knirsch, das war jemand, der die Nationalmannschaft auch betreut hat im Turnen und der hat exzellenten Wert auf das gelegt. Insofern war bei uns Turnen leider nicht sehr beliebt. Bei uns waren Mannschaftsspiele beliebt. Und deswegen schlagen wir ja gerade im Kultusministerium auch eine andere Art von Turnen vor. Wir haben da mehrere Vorschläge gemacht, dass es wieder Spaß macht zu turnen und man nicht sich nach Mannschaftshandballspielen sehen zum Beispiel.
Naja, aber wenn der sogar die Nationalmannschaft dahingehend fit gemacht hat, wäre das doch vielleicht ein Anreiz und eine Motivation gewesen. Aber so ticken Sie dann nicht?
Ja, nee, das war nicht mein Ding. Ich bin dann später zum Beispiel zum Handball gekommen oder Fußball, wo ich ja auch noch Vorsitzender eines Vereins des FC Esslingen bin. Also das war dann schon eine Ausbildung für mich zwar, aber das Turnen war jetzt nicht für mich dasjenige, wo ich mich weiterbilden wollte, sage ich mal so.
Und wie haben Sie sich dann den Job andrehen lassen, sage ich jetzt mal, Präsident zu werden des Schwäbischen Turnerbundes?
Der Schwäbische Turnerbund ist auf mich zugekommen in der Findungskommission 2012. Ich solle das machen. Ich habe dann gesehen, wie viel das ist und habe dann gesagt, eigentlich geht es nicht bei mir, ja. Und so aktive Politiker werden auch relativ selten genommen, aber ich habe das dann gesagt. Dann haben die 15 GAU-Präsidenten, die es auch noch gibt, die haben sich dann öffentlich geäußert und haben mich aufgefordert, ich soll doch das machen. Und dann war, sage ich mal, nicht mehr möglich zu sagen nein. Und dann habe ich es auch gemacht. Ich bereue das nicht, obwohl es mich sehr viel Zeit kostet. Also muss man schon sagen, der Schwäbische Turnerbund hat jetzt 1.795 Vereine, fast 700.000 Mitglieder, ist der größte Sportverband noch vor den Fußballern. Und deswegen kostet es viel Zeit.
Und dennoch hat sich die Zahl der zu dicken Kinder seit den 90ern verdoppelt.
Ja. Eines unserer großen Probleme, wir weisen auch darauf hin, dass das, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, nämlich eine Stunde am Tag körperlich zu betätigen, schaffen in Baden-Württemberg gerade nochmal 30%, 70% schon nicht mehr. Das sind Warnzeichen, auch die Schuleingangsprüfungen sind Warnzeichen.
Was macht da der Schwäbische Turnerbund?
Ja, wir versuchen jetzt an die Kinder, an die Kinder zu gehen, die im Kindergarten sind. Wir machen Angebote an die Kindergärten, an die Städte, an die Kommunen und sagen, lasst doch einmal in der Woche wenigstens uns mit einer Übungsleiterin an euren Kindergarten. Das machen wir schon viel, das nimmt auch zu. Das ist immer eine Aufforderung, das wäre so eine Gegenmotivation, nämlich eine motorische Grundlagenausbildung schon im Alter von 3, 4, 5 Jahren. Da muss die Stadt dann ein bisschen was in die Hand nehmen, aber es wäre ein wirksames Gegengewicht gegen die Schwierigkeiten, nachher am Kreuz etwas zu haben, gegen die Fettleibigkeit, gegen die dicken Kinder. Das muss man alles vorweg machen und nicht nachher auffangen. Und es wäre auch noch gesund.
Ihre Leidenschaft des Argumentierens, die merkt man bei Ihnen in jeder Pore. Sie sind auch noch Mitglied im Beirat eines Kabaretts. Schöner Name, das Kabarett Galgenstrick.
Ja.
Was wäre denn die passende Henkersmahlzeit für Wolfgang Drechsler?
Die passende Henkersmahlzeit.
Wenn wir jetzt vom Galgen zum Henkersmahlzeit.
Zur Henkersmahlzeit. Also da spielen Sie auf mein Lieblingsessen ab. Eines meiner Lieblingsessen, so banal es klingt, ist Geisburger Marsch, den man immer weniger kriegt in unseren Wirtschaften. Aber ein guter Geisburger Marsch ist das Beste, was ich mir zurzeit vorstellen kann.
Guten Appetit und danke für den Besuch in SWR1 Leute.
Eins gehört.